Bitte um eure Aufmerksamkeit für ein paar Klärungen zu unserer Übung. Wir sind in etwas drin, das gestern als Körperachtsamkeit begonnen hat. Ich möchte über das Thema der bloßen Körperachtsamkeit hinaus etwas Hintergrund geben, ganz einfach, weil während Meditationsanleitungen sehr viel gewinnen durch Präzision und Methodik, durch den technischen Aspekt, es ist natürlich so, dass uns keine Technik und keine Methode irgendwo hinbringt, nur um das ganz gerade heraus zu sagen. Das, was passiert in unserer Meditation, ist nicht die Folge einer Technik, die wir anwenden. Die Wirkungen von Meditation sind nicht die Folgen von Techniken. Das Ausbleiben von Wirkungen ist gleichfalls nicht die Folge von Techniken. Es ist die Folge von Haltung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Keine Technik wird uns grundsätzlich freier machen, wenn nicht die Haltung, die dieser Technik zugrunde gelegt wird, eine befreiungstaugliche ist. Jede Meditationsschulung, jede traditionelle Meditationsschulung, die auf die Weisheitstradition des Buddhismus zurückgeht, beginnt damit, dass wir Zuflucht nehmen. Es macht einen massiven Unterschied, ob ich meine Praxis beginne aus der Perspektive Akinjano und der neurotische Mist, den er gebaut hat, oder ob ich die grundsätzliche Erkenntnisnatur meines Geistes anrufe und mich darauf besinne, dass auch diese kleine graue Nummer hier ein Buddha sein kann. Ja, das gibt eine sehr andere Perspektive. Wenn ich mich ganz bewusst in eine Perspektive eines Erwachten hineinbegebe, ich in mir den Teil anrufe, an den Teil appelliere, der glücksfähig ist, der freiheitsfähig ist und der erkenntnisfähig ist, und diesen Teil in mir bestärke, bekräftige, dass ich quasi das, was es zu verstehen gilt, mit den Augen eines Buddha anschaue. Das ist eine sehr andere Perspektive als ich sitze hier mit meinen Macken und Neurosen. Das ist eine sehr andere Perspektive. Was wir dann machen als Technik, hat beträchtlich weniger Einfluss auf unser Wohlbefinden, als was wir durch einen Wechsel in unserer Grundhaltung bewirken. Traditionelle Schulung nennt es Zufluchtnahme. Diese Zufluchten sind einfach. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Das bedeutet, ich nehme Zuflucht zu dem Teil in mir, der erwachensfähig ist, der verstehen, der erkennen kann. Die Gestalt des historischen Buddha, die wir abgebildet finden, ist für einen buddhistischen Praktizierenden eine Erinnerungshilfe. Es ist nicht ein Götze, es ist eine Erinnerungshilfe an seine eigene Erwachensnatur. Und dazu nimmt er oder sie Zuflucht. Statt in die kontrahierte Persönlichkeit, aus der heraus wir so oft unser Leben leben und so oft unser Leben unzufrieden und unglücklich leben. Die zweite Zuflucht ist die der Dinge, wie sie sind, dass dieser Geist intelligent genug ist zu verstehen, was es an Wirklichkeit zu verstehen gibt. Ich muss nicht ein anderer werden, bevor ich Zugang finde zu Wirklichkeit. Wenn ich mich dieser Wirklichkeit, wie sie sich mir zuspricht, zuwende, achtsam, geistesgegenwärtig, vorurteilsfrei, offen, mit einer kontinuierlichen Verfügbarkeit, dann ist Wirklichkeit zugänglich für mich. Ich brauche nicht etwas anderes. Ich bin im richtigen Film. Das ist nicht der falsche Film, in dem ich hier sitze. Die zweite Zuflucht, das ist quasi die Aldi-Version, die Billig-Version davon, ist, ich drehe mich nicht weg. Ich nehme die Achtsamkeit nicht zurück. Wirklichkeit ist verständlich. Ich bleibe präsent. Die dritte Zuflucht ist jene zur Gemeinschaft, zum Sangha. Es ist in der Religion des Buddha der Arya-Sangha. Das sind die Menschen, die Verwirklichung erfahren haben auf dem Pfad. Männer, Frauen, Robentragende, Nicht-Robentragende, die im Laufe dieser Darlegung des Buddha Früchte dieser Praxis erworben haben. Das ist meine Zuflucht. Die Billigversion davon ist, ich bin nicht alleine. Das, was stattfindet in meiner Praxis, hat etwas mit Beziehung zu tun. Selbst wenn ich Mutterseelen alleine bin, bin ich in Beziehung. Die kleinste Einheit von Erfahrung ist zwei, ist nicht eins. Ich bin immer in Beziehung zu meiner eigenen Erfahrung, ich bin in Beziehung zu mir selbst. Und natürlich in dieser Beziehung zu mir selbst gibt es erstaunliche Korrelationen zu dem, was passiert in den Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn ich mir selber nicht mit Geduld, Mitgefühl, Einsicht begegnen kann, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich anderen Menschen so begegnen werde. Wenn ich keine Zeit für mich habe, dann ist es sehr schwer vorstellbar, dass ihr Zeit für andere Leute habt und ihre Prozesse. Die dritte Zuflucht sagt, dass Praxis hat etwas mit dem zu tun, was in meinen Beziehungen stattfindet. Das ist nicht etwas, was ich alleine auf meinem Kissen mit mir ausmache. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns auf die hellste Note unseres Daseins besinnen, wenn wir uns hinsetzen und zu üben beginnen. Seht, Menschen sind fähig zu großen Dingen und sind fähig zu abscheulichen Dingen. Wir alle wissen das. Und nicht nur andere Menschen, sondern auch wir selber sind fähig zu diesen Dingen. Und es ist wichtig, dass wir in uns die hellen Noten bekräftigen, dass wir den Akzent dort setzen auf das, wovon wir sicher sind, dass es glückstauglich ist, dass es uns hilft, dass es anderen hilft, dass es uns selbst zu besseren Freunden macht. Wir wollen als Meditationsübung nicht ein weiteres Ding machen auf unserer Liste von Dingen, in denen wir nicht gut genug sind und in denen wir uns unsere Scheiternsnatur bestätigen. Also ist es wichtig, dass wir vorne, wirklich vorne anfangen. Ein paar Versprechen helfen. Eines dieser Versprechen ist, keine Persönlichkeitsaussagen auf dem Grund dessen, was in meiner Meditation stattfindet. Wenn sich meine Meditation gut anfühlt, heißt das nicht, dass ich erleuchtet bin. Es heißt nicht, dass ich ein guter Meditierer bin. Es heißt nicht, dass ich ein guter Mensch bin. Wenn sich meine Meditation schlecht anfühlt, wenn es unruhig ist, wenn ich Schmerzen habe, heißt das nicht, dass ich nicht meditieren kann. Es heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Es heißt nicht, dass ich neurotisch bin. Lasst die Erfahrung Erfahrung sein. Gewährt euch die Freiheit, diese Erfahrung nicht in Interpretationsmodelle hinunter zu interpretieren. Die gültigste spirituelle Erfahrung ist nicht mehr viel wert, wenn wir sie runter interpretieren, nachdem sie stattgefunden hat, in ein obsoletes, in ein unzureichendes Alltagsmodell. Menschen haben außerordentliche Erfahrungen und außerordentliche Einsichten, aber sie wissen nicht, wo diese hingehören. Sie erschrecken sich darob. Versuchen sie zu vergessen. Versuchen sie irgendwo in die Systeme rein zu interpretieren, die ihnen geläufig, vertraut, nicht mehr angsterweckend sind. Und interpretieren Kostbares weg, einfach weil es unbequem ist. Ja. Manchmal wollt ihr einfach euer Ei kochen und ihr wollt keine mystischen Erfahrungen. Weil was mache ich damit? Was mache ich mit einer genuinen mystischen Erfahrung in meinem Leben? Wo gehe ich hin damit? Was bedeutet das für meinen Job, meine Beziehung, meine Kinder, mein Selbstverständnis, meine Freunde? Wie sage ich es meiner Mami? Ja, es ist nicht leicht. Ich habe lange als Mönch gelebt und manchmal wird man als Mönch angesprochen und ins Vertrauen gezogen von Menschen. Menschen, die sagen, Ich habe einen Flugzeugunfall gehabt und als es stattfand und ich über den Pistenrand hinaus raste mit meinem Jet, habe ich mich ganz klar draußen auf der Flügelwurzel gesehen und ich habe reingeguckt ins Cockpit und ich wusste, mir wird nichts passieren, obwohl ich mit meinem Jet in den Wald fahre. Ja. Und ich habe das niemandem sagen können in 20 Jahren, weil die mich sofort krank geschrieben hätten. Ja. Da hat einer eine ganz klare Außerkörpererfahrung gemacht und erfahren, dass er das, was ihn eigentlich hätte umbringen sollen, überlebt. Und er durfte es nicht teilen. Er hat schließlich seiner Frau gesagt, nach vielen Jahren. Aber aus Furcht, dass das keinen Platz hat in der Selbstverständlichkeit und in dem Wirklichkeitskonsens, den er geteilt hat damals, ist er alleine geblieben damit. Ja, und hat versucht, das zu vergessen. Und das ist vielleicht ein lautes Beispiel, aber ich glaube, viele von uns haben außergewöhnliche Einsichten, außergewöhnliche Erfahrungen. Und es kostet uns Mut, diese zu leben. Es kostet uns Mut, diese zu bejahen. Weil etwas daran ist unbequem. Etwas daran fordert uns auf, das, was wir kennen, in Frage zu stellen. Möglicherweise zu ändern. Und das ist auch unbequem. Ich glaube, was ich euch sagen möchte, ist, versucht vorne anzufangen und hütet euch davor, Dinge, die nicht einzuordnen sind, in den Rahmen dessen, was ihr wisst, was ihr kennt, womit ihr vertraut seid, hütet euch davor, diese Dinge einfach wegzuerklären. Gebt euch eine Nische, in der es Dinge gibt, die ihr nicht wisst, die ihr nicht versteht, von denen ihr nicht wisst, wo sie hingehören und was man damit macht. Lasst euch so eine Nische, ja, so. Zwischenlager für mystische Alltagserfahrungen, neben der Inbox, ist okay. Vorne anzufangen bedeutet, das Alte abzustreifen, den Schattenwurf dessen, was ich über mich weiß, dessen, was es über mich zu erfahren gibt, dass ich das abzulegen bereit bin. Meine Person, meine Geschichte, meine Neigungen, mein Temperament, all diese Sachen, kann ich das alles riskieren, einfach zu suspendieren für den Augenblick. Nicht, weil es falsch wäre, aber weil es mir jetzt die Sicht verstellt. Abstreifen, so wie wir die Schuhe abstreifen beim Einhauen. Abstreifen nicht, weil ich beziehungslos bin, aber um mich gänzlich auf etwas einzulassen, muss ich mich herausbewegen aus meinen Sicherheiten, aus meinen Selbstverständnissen, aus meinen Überlieferungen. Das ist eine ganz wichtige Haltung und ich bitte euch, versucht es zu bekräftigen, wenn ihr euch hinsetzt, dann geht es nicht darum, einen Aspekt eures Geistes irgendwo zu konzentrieren, auf irgendeine Nasenspitze und dort möglichst zu bleiben, in der Hoffnung, dass das irgendwie mein Leben transformiert. Ja. Versteht, dass das, was uns widerfährt in Meditation, ist im Großen und Ganzen ein Echo zu dem, was in unserem Leben geschieht. Was auftaucht in eurer Meditation, hat wenig mit euren Techniken zu tun und sehr viel mit eurem Leben. Wir erlauben in einer solchen Situation, dass uns Dynamiken, Prozesse aus unserem Leben einholen, indem wir fasten von Dingen, fasten von Unterhaltung, fasten von Gespräch, von Lektüre, von Tun und einfach Stunde um Stunde uns unserem Innenleben widmen, erlauben wir, dass uns Dinge einholen, die eh schon lange stattfinden in unserem Leben. Wir wollen das nicht wegmeditieren, das ist kostbar, das ist unser Leben. Und wir gewinnen möglicherweise eine neue Perspektive auf dieses unser Leben. Diesen Raum zu schaffen ist eine Kunst angesichts der Komplexität, der sich niemand entziehen kann. Auch Klostermenschen können sich Komplexität nicht entziehen. Angesichts des Druckes, der Verantwortung, die wir tragen, in unserem Leben ist es schwierig, sich diesen Raum zu schaffen. Es braucht Frechheit, Kühnheit, so etwas zu haben. Etwas, das nichts mit dem Bruttosozialprodukt zu tun hat. Es ist, gibt keine Garantie, dass ihr bessere Menschen werdet, wenn ihr meditiert. Es gibt keine Garantie, dass ihr effektiver werdet. Ihr löst vielleicht keine Probleme. Ja. Und das braucht Mut, so etwas zu tun, das Telefon auszuschalten, euch, eure Liebsten und Nächsten zu bitten, diese Zeit für euch zu respektieren, auf Retreat zu gehen. Es braucht Mut, statt auf die Balearen. Und diese Räume sind kostbar. Seht zu, dass diese Räume in eurem Leben stattfinden, dass es einen Raum gibt in eurem Leben, der, in dem ihr in Beziehung zu einer, nennen wir es mal gotisch, eine Vertikale darstellt. Ja, irgendwo einen Raum, in dem ihr nicht definiert seid, in Begriffen von Effizienz oder von Nützlichkeit oder von Befriedigung. Das ist nicht leicht, so etwas zu schaffen in seinem Leben, das wahrscheinlich voll ist. Ich vermute, ihr seid eingespannt in den Dingen. Die Dinge, die ihr tut, sind euch wichtig. Und es ist kein leichtes Unterfangen, sich diesen Raum, einen kontemplativen Raum, im besten Sinne des Wortes zu schaffen. Erinnert euch an die Bedeutung. Ja, das Templum, das war im Altertum ein bestimmter Himmelsausschnitt, in dem die Auguren, wenn sie nicht gerade Eingeweihte gelesen haben, die Vogelbewegungen beobachtet haben. Und anhand dieser Vogelbewegungen haben sie dann interpretiert, sie haben weiß gesagt. Dort kommt das Wort Contemplare her. Ja. Also ein solches Templum zu schaffen, ja, einen Ausschnitt im Leben, wo man ganz besonders auf Zeichen achtet, ist eine Kunst heutzutage. Wo nicht mal mehr unsere Kloaufenthalte sicher sind vor elektronischer Vernetzung. Ja. Also, diese Haltung ist gewichtig, wenn ihr dem Raum gibt in eurem Leben, in eurem Tag, und ihr wisst, wenn es wichtig ist, dann hat es irgendwo in einem 24-Stunden-Abschnitt drin Platz. Ja. Wenn es wirklich wichtig ist, dann muss es dort rein. Ja. Vielleicht nicht 2 Stunden, aber vielleicht reicht es für eine Viertelstunde und das ist kostbar. Das ist, was viel transformativer ist als irgendeine Meditationstechnik. Wenn ihr das tut, dann können wir über Techniken reden. Dann beginnt das interessant zu werden, was ich denn da genau tue. Wenn ich meine Haltung geklärt habe, wenn ich meine Zufluchten genommen habe, wenn ich sage, okay, hier schaue ich aus der Perspektive eines Erwachten auf Konditionalität, wie Dinge entstehen, wie Dinge sich auflösen. Dann lasst uns schauen, wie machen wir das? Was ist mein Handgriff, mein Handwerkszeug? Körperhaltung. Mein erster Punkt, mein erster Anhaltspunkt, wie es ist und wie viel Sati, wie viel Gewahrsein verfügbar ist in meinem System, kriege ich über den Körper. Sati ist eine Negativqualität, ihr könnt die nicht anspüren direkt. Ja? Ihr kriegt immer nur mit, wie viel Sati da ist, über das, was euch diese Sati heranträgt. Ihr kennt das Märchen vom Jungen, ja? Die Mami schickt ihn in den Wald, um Holz zu holen. Und das Reisigbündel ist arg klein, mit dem ihr zurückkommt. Ja, wenn ihr eure Sati in die Körperregionen hinausschickt und fragt, was spüre ich denn da, was empfinde ich denn da, und diese Sati bringt euch nichts zurück, dann wisst ihr, es ist nicht viel Sati vorhanden. Ja, wenn diese Sati euch mehr zurückbringt, wenn die Rückmeldung aus dem Körper differenzierter ist, wenn sie feiner ist, wenn sie vitaler ist, dann kriegt ihr Rückmeldungen aus diesem Körper. Und anhand dieser Rückmeldungen erkennt ihr, wie viel Sati vorhanden ist, wie viel Gewahrsein verfügbar ist. Wenn der Junge größer wird, werden die Reisigbündel größer. Ich glaube, so geht die Geschichte weiter. Sati erkennt ihr daran, was euch diese Sati zurückmeldet. Wenn ihr fragt, Körper, wie geht es dir? Was ist überhaupt da von dir? Oh, da kommt irgendwie nichts oder eine Empfindung im Gesäß, Ende. ja, das war's für heute. Dann wisst ihr, das ist ein ernster Fall. Ja. Das ist jetzt nicht der Augenblick, wo ich feinste Meditationsübungen mache. Jetzt geht es darum, dass ich meine Sati irgendwie mobilisiere. Und dann fragt ihr mal, okay, gibt es da noch eine andere Gesäßhälfte? Fein, das sind schon zwei. Und wie geht das, wo hört das auf? Ja, geht das irgendwo ins Bein, in den Rücken? Und dann kommt langsam ein bisschen mehr Körper auf die Landkarte. Ja. Und dann bewegen wir das und schauen. Und mit der Zeit wird diese Sati, wird wach, hört auf, widerwillig zu sein. Und mit der Rückmeldung, die sie bringt, wird es leichter, sie dort anzusiedeln. Ich habe euch das gesagt, wenn ich mein Knie zu spüren beginne und Empfindungen aus meinem Kniebereich kriege, dann ist es leichter, mit meiner Aufmerksamkeit dort zu sein. Wenn es leichter ist, dort zu sein, kriege ich mehr Rückmeldungen. Ja? Da ist eine Feedbackschlaufe drin. Das ist, was ich meine, die Belebung der Sati oder die Mobilisierung von Gewahrsein. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, eine realistische Einschätzung der Verfügbarkeit dieser Geistesqualität vorzunehmen. Wenn ich das Maß an Verfügbarkeit überschätze, dann wird es bedeuten, dass ich keine Kontinuität liefern kann. Ich kann keine Kontinuität leisten. Ich kann keinen Prozess begleiten mit meiner Aufmerksamkeit und ich werde einfach abdriften. Ich werde träumen, ich werde denken, ich werde irgendwo in einer dissoziativen Weise weg sein. Ich werde nicht gegenwärtig sein. Das ist die Folge eines zu feinen Objektes. Vielleicht kompensiere ich das mit Willenskraft. Ich versuche die Sati quasi zurückzuholen und irgendwo reinzutun wieder. Ja, und je unwilliger oder unwirscher ich das mache, umso mehr Widerstände, umso mehr dissoziative Tendenzen werde ich kriegen, umso mehr wird der Geist wegrutschen. Das ist wie ein Kind. So ein Geist ist wie ein Kind. Kinder sind sehr, sehr feinfühlig. Die merken, wenn Mami oder Papi keine Zeit für sie hat. Und dann quengeln sie lauter, oft. Ja, oder machen Unsinn. Oder schmollen, oder was immer eure Kinder tut, wisst ihr am besten. Aber die merken das. Und der Geist merkt, wenn wir ihn unwirsch behandeln. Der braucht Einladung. Er braucht Wohlwollen. Seht ihr, die Mutter von Achtsamkeit ist die Neugierde. Und wenn wir nicht neugierig sind für das, was bei uns läuft, dann ist es sehr schwierig, achtsam zu sein. Wie kann ich mich für mich selbst neugierig machen? Wenn meine Identifikation vornehmlich über Begriffe läuft, über Vorstellungen, über abstrakte Qualitäten, dann ist es sehr schwierig, mich zu interessieren dafür, wie dieser Körper sich fühlt heute Morgen, wenn er da sitzt. Und alles, was ich dann tue, ist pflichtbewusst ein paar so Willensanstrengungen. Und dann klappt es nicht gleich und ich sehne mich zurück nach meinem Duvet und dann ziehe ich die Decke ein bisschen höher und sitze eigentlich hier und warte einfach, bis es vorbeigeht. Ja. Das ist so Standardreaktion. Das ist, was ein ungeliebter Geist macht. Ja. Er sehnt sich ins Bett, dort, wo es warm ist, wo er in strafloser Selbstvergessenheit vor sich hindämmern darf. Ja. Statt hier gelenkschädigend sich selber zu plagen. Und das müsst ihr verstehen. Ihr müsst verstehen, dass das so ist. Das ist die Wirklichkeit deines Geistes. Und es hat keinen Sinn, ihm das vorzuwerfen oder ihn zu geißeln dafür. Es geht darum, wie kann ich mich für mich interessieren? Wie kann ich mir selber in einer Weise begegnen, die mich nicht gleich zum Feind macht? Das ist eine Kunst. Also lernt für euch selbst, und das ist wichtiger als jede Meditationstechnik, lernt für euch selbst, euch für euch zu interessieren, lernt euch zu begegnen, dort abzuholen. Stellt euch diesen Geist vor wie einen lieben Menschen, einen vielleicht etwas kindlichen Menschen. den man abholen muss, dort wo er ist. Manchmal muss man ihn ein bisschen schubsen. Manchmal muss man ihn an die Brust nehmen. Und manchmal muss man ihn ermutigen oder man muss ihn neugierig machen. Man muss ihn bewegen. Ja. Und wenn er sich einmal quasi aus seinem Häuschen heraus bewegt hat, wenn er spürt, jetzt ist Vitalität da, jetzt, ich bündle meine Aufmerksamkeit und ich frage etwas in den Körper hinein und plötzlich kriege ich eine kontinuierliche, kohärente Rückmeldung von feinen Empfindungs- und Spürprozessen. Und es ist, als ob eine Art Beziehung etabliert ist. Und dann ist es Tanz, dann lebt es. Ihr merkt, wie ihr euch belebt. Mit jedem Atemzug belebt sich dieser Körper. Mit der Vitalität im Körper ist es leicht, gegenwärtig zu sein. In der Leichtigkeit, diese Gegenwart herzustellen, findet eine Verfeinerung des Geistes statt. Ja, dort beginnt Sammlung, dann wird es ruhiger. Kriegt ein Gefühl für diesen Prozess, das ist wichtiger als jede Technik. Erkennt ein paar Prozesse. Einer dieser Prozesse, den es zu erkennen gilt, ist das Denken, Träumen, Fantasieren. All diese Dinge sind streng genommen dissoziativ. Sie nehmen uns weg von einem unmittelbaren, verkörperten Gegenwärtigsein. Die Standardtechnik zu dissoziieren ist Denken. Wenn ich nicht will, dass ich traurig werde, dann denke ich. Ja. Wenn ich spüre, dass die Schwere eine Emotion einsetzt. Wenn ich nicht will, dass ich wütend werde, dann schaue ich weg von der wutinduzierenden Sache und schaue etwas anderes an. Ich lenke mich ab, ihr kennt es alle. Ich öffne ein Buch, rufe jemanden an, beginne eine Arbeit, putze meine Zahn. Gläser oder irgendwie. Ja. Wir tun etwas anderes. Wir gehen anderswohin mit unserer Aufmerksamkeit. Ich sage das wertfrei, das ist eine völlig legitime Sache. Aber es ist wichtig, dass wir das erkennen. Manchmal sind diese Dinge bei uns am Laufen, ohne dass wir sie gewählt haben. Wir machen sie aus Gewohnheit oder aus Unwissenheit. Meditation bedeutet, dass ich da ankomme, wo ich eigentlich bin, dass ich das spüre, was eigentlich stattfindet. Es ist nicht immer leicht. 3/4 unserer Unterhaltungsindustrie lebt davon, nicht weil das Zeug uns an sich unterhält, was sie bieten, sondern weil uns das Zeug von etwas ablenkt, was uns weniger angenehm ist. Versteht ihr? Der Wert ist ein sekundärer. Ich bin interessiert an unterhaltenden Dingen, nicht weil sie mich unterhalten, sondern weil sie mich von etwas wegnehmen, das ich als unangenehm erlebe. Wenn wir meditieren und uns fragen, was wir tun als Übung, beginnt immer mit Körper. Körperhaltung, das, was ihr spürt von euch selbst, das ist euch die sicherste Gewähr einer Vergegenwärtigung. Der verkörperte Aspekt meines Erlebens ist der langsamste, der konkreteste, der deutlichste und der am wenigsten verzerrteste von allen meinen 4 Satipatthanas. Als nächstes klärt, wie viel Zeit da ist und was ihr tut. Verbringt einige Zeit mit dem Auffüllen des Körpers, dass ihr möglichst viel Rückmeldung aus dem Körper kriegt. Ihr könnt das systematisch machen, ich denke, ihr macht das mit dem Bodyscan. Es gibt viele Meditationslehrer, die Ähnliches unterrichten, Stück für Stück durch den Körper gehen. All das geht zurück auf die traditionelle Praxis der Körperbetrachtung, wo wir durch einzelne Organpartien durchgehen. Ja. Ihr könnt es so langsam machen, dass ihr in einer Stunde gerade mal knapp von Zehenspitze zum Scheitel kommt, oder ihr könnt es schnell machen, dass ihr in einem Atemzug da durchläuft. Je nachdem. Wenn ihr mehr Übung habt, ist es schöner, das schnell zu machen. Es ist sehr nützlich, das mal ganz langsam zu machen. Wichtig ist, dass ihr spürt. Es hat keinen Sinn, Anatomietafeln zu visualisieren. Wenn ihr die Vorstellung braucht, dann braucht sie so, dass ihr einen Bereich andenkt und dann geht ihr in und seht, ob ein Echo kommt aus diesem Bereich. Und dann vergesst ihr die Vorstellung und bleibt mit der Empfindung. Es ist wichtig in dieser Übung, dass wir die Spür-, die Empfindungsqualität zur Basis unserer Aufmerksamkeit nehmen. Nicht das mentale Abbild davon, nicht eine mentale Repräsentation. Das nächste ist, such den Atem. Es gibt nichts, was so hilfreich ist wie Atmungsachtsamkeit. Aus Gründen, zum Teil, die ich gestern angesprochen habe, zum anderen ist diese Atmung zutiefst symbolisch für unsere Lebensprozesse. Ich muss atmen. Es gibt keine definitive Atmung. Es geht weiter. Diese Atmung wiederholt sich. So vieles in meinem Leben wiederholt sich. Und ich muss mich irgendwo mit dieser Wiederholung aussöhnen. Es muss mir möglich sein, dass ich auf Wiederholung nicht mit Langeweile reagiere, sondern dass diese Wiederholung irgendwo nicht Routine ist, sondern Ritual. Ja? Ein Ritual ist ein in größter Geistesgegenwart vollzogenes sich Wiederholen von etwas. Das ist eine sehr andere Sache als eine geisttötende Routine. Atmung hat ganz zentrale Bewegungen des Hereinlassens, des Annehmens, die Abhängigkeit, die ich von dieser Atmung, in der ich mich erlebe, erinnert mich an das Daseinsmerkmal der Bedingtheit, der Unzulänglichkeit, der Abhängigkeit. Die Elementhaftigkeit dieser Atmung erinnert mich an die Unpersönlichkeit in meinem Erleben. Die Luft gehört nicht mir. Es ist nicht eine persönliche Luft. Und die Vergänglichkeit, das Kommen und Gehen dieses Atems erinnert mich an die Unbeständigkeit, erinnert mich an das dritte der großen Daseinsmerkmale, an jenes der Vergänglichkeit. In dieser Atmung finde ich das Annehmen und das Loslassen. Diese beiden Bewegungen sind überall drin in meinem Leben. So vieles kann ich einfach, muss ich annehmen und so vieles kann ich, muss ich loslassen. Und in jeder Atembewegung ist es bereits drin. Jenseits der praktischen Funktion, dass die Atmung Körper und Geist moduliert, dass sie die beiden quasi verbindet, dass diese Atmung dynamisch ist und daher die Anforderung an eine dynamische Achtsamkeit stellt, der Umstand, dass die Atmung immer da ist, wo ich bin, dass ich sie immer bei mir habe. All diese Gründe sprechen für Atmungsachtsamkeit als einem vorzüglichen Meditationsobjekt. Sucht in dieser Atmung den tiefsten Ort. Der Buddha hat nicht gesagt, wo wir auf unsere Atmung achten sollen. Es gibt Traditionen, die insistieren darauf, dass wir die Nasenöffnung, die Naseninnenseite, die Oberlippe zum Gegenstand unserer Atmungsachtsamkeit machen. Andere die Herzpartie, andere den Bauch. Jede dieser Traditionen hat gute Gründe für das. Keine hat einen Ausschließlichkeitsanspruch. Ja, egal, was man euch erzählt. Der Buddha hat nie von einem spezifischen Ort geredet. Er hat geredet, dass man die Beine unterschlägt, dass man sich aufrecht hinsetzt und dass man seine Geistesgegenwart vor sich errichtet. Ja. Er hat über Atmung gesprochen, Länge, Kürze, Fülle, den Atemkörper und so weiter. Er hat keinen einzigen Atemort favorisiert. Ihr werdet wahrscheinlich verschiedenen Meditationstraditionen begegnet sein oder noch begegnen. Und alle diese Traditionen haben bestimmte Vorlieben, haben bestimmte Methoden ausgebildet. Und die meisten dieser Traditionen scheinen vornehmlich ihre eigenen Vorlieben zu kennen und zu überliefern. Achtet darauf, was es macht mit euch. Unter dem Strich, das ist, was zählt. Ihr seid eure eigenen Experten. Lasst euch auf eine Technik, eine Methode ein, macht es 10 Wochen und dann schaut ihr. Ja. Aber ihr müsst euch, wenn ihr das macht, darauf einlassen. Es reicht nicht, eine Stunde was zu machen und es abzuschreiben, das ist nicht genug. Ja, wenn ihr etwas begegnet, das über hunderte von Jahren von aspirierenden Menschen geübt wurde und überliefert wurde, dann ist da meistens genug dran, dass es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu investieren. Aber alles, was Menschen tun, ist sehr unterschiedlich nach einer Weile. Jede Überlieferung, und seht darin Reichtum und Diversität statt gegenseitig ausschließliche Anleitung. Das ist viel klüger. Das nächste ist, hütet euch vor dem diskursiven Denken, hütet euch vor dem Beurteilen. Lernt merken, wie das stattfindet, wenn ihr denkt. Man kann erstaunlich lange denken, ohne es zu merken. Ja, es ist überraschend. Es gibt Augenblicke, wo ihr merkt, ah, das riecht verdächtig nach Gedanke hier. Und dann merkt ihr, und ihr geht zurück zum Atem. Und andere Male beginnt es gut. Und nach 3 Minuten seid ihr weg. Und das nächste, was ihr merkt, ist, dann schlägt jemand eine Glocke. Ja, und die Stunde ist um. Lernt, wie sich das anfühlt, wenn der Geist stiller wird. Lernt, wie sich das anfühlt, wie ihr umgeht mit Gedanken. Vielleicht später mehr darüber. Es gibt da einige Darlegungen, die sehr nützlich sind. Lernt, dass ihr die Gedanken nicht anhalten müsst, um die Aufmerksamkeit anderswo hinzutun. Ihr könnt die einfach weiterlaufen lassen. Alles, was ihr braucht, ist die Aufmerksamkeit von Gedanken wegzunehmen und zurückzuführen. Das reicht. Der Gedanke, den kann man einfach weiterlaufen lassen. Die Welt wird nicht anhalten, nur weil ihr entschieden habt, ihr wollt jetzt meditieren. Ja. Und das Denken wird auch nicht einfach aufhören. Stellt euch vor, ihr habt da so viel investiert rein, das wird nicht einfach aufhören. Lernt, dass es möglich ist, die Aufmerksamkeit abzuziehen von diesem Gedankenstrom und ein Objekt zu wählen. Das ist, was wir können. Wir können wählen, wohin unsere Aufmerksamkeit geht. Auch wenn wir uns so sehr Opfer wähnen von Dingen, die uns einnehmen und bevölkern und hypnotisieren, wir können letztlich wählen, was wir machen mit unserer Aufmerksamkeit. Wenn das nicht geht, untersucht, weshalb. Wenn eine Sache euch so sehr in Beschlag nimmt, dass ihr sie nicht loslassen könnt, dass ihr eure Aufmerksamkeit nicht davon abziehen könnt, dann untersucht, weshalb dem so ist. Dort ist etwas dran, wovon ihr euch etwas versprecht, einen Gewinn. Ihr alle kennt es, die Zunge, die in die Zahnlücke geht, dort, wo die Füllung fehlt, ja? Nachdem sie längst wund ist, immer noch irgendwo ungläubig die Ränder dieser Zahnhöhlung abtastet. Ja. Ohne dass wir das irgendwie wollen, scheint die Zunge das zu machen. Bis sie wund ist. Lernt, wenn es nicht möglich ist, etwas loszulassen, lernt, was ihr da dran sucht. Was da drin ist für euch. Was der insgeheime Gewinn da dran ist. Vielleicht gibt es euch Vitalisierung, vielleicht gibt es euch Sicherheit, vielleicht gibt es euch Identität. Es ist erschütternd zu sehen, woran Menschen bereit sind, sich zu hängen, dass sie sich an Dinge hängen, die ihnen gut tun, die ihnen Lust und Befriedigung verschaffen, das ist verständlich genug. Aber wie viele von uns glauben insgeheim an Dinge, die uns elend machen, die uns unglücklich machen? Nicht zu wissen, wer wir sind, ist eine der echt großen Schwierigkeiten. Und um diesem Zustand zu entgehen, sind wir bereit, die schrecklichsten Dinge zu glauben über uns. Einfach weil sie uns so etwas wie Identität verschaffen. Ich bin ein Versager. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich kann nicht lernen. Ich habe ein Problem mit Wut. Solche Identitäten sind irgendwo schauerlich. Ja. Und dennoch geben sie uns eine eigentümliche Orientierung, wer wir sind und wo wir hingehören. Wir sind zwar elend dabei, aber wir wissen zumindest, wer wir sind. Und um das loszulassen, müssen wir bereit sein, nicht zu wissen, wer wir sind. Vielleicht nur für eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich sitze hier. Ich könnte mich in einen Kohlkopf verwandeln. Hat nicht stattgefunden bisher, aber es könnte sein. Ja. Ich habe keine Garantien, dass ich drehe mich um auf meinem Gehmeditationspfad und plötzlich steht hier ein 7,5 Meter hoher Hase. Ja. Durchaus, ich weiß es nicht. Ich habe keine Garantien. Das ist wichtig. Wenn es mir nicht bekommt, kann ich es loslassen. Ajahn Chah, Mein Großvater gestalt in meinem Leben, thailändischer Mönch und Lehrer meines Mönchsvaters, meines ehemaligen, und ein großer Praktizierender, dessen Wirken in Thailand Tausende von Menschen beeinflusst hat. Ajahn Chah sagt ganz einfach: Wenn es nicht gut ist, lass es sterben. Wenn es nicht stirbt, dann mach es gut. Tamai di hai man tai, tamai tai hai man di. Wenn es nicht möglich ist, sich davon zu lösen, dann müssen wir es ergründen, dann müssen wir es untersuchen, müssen wir schauen, ob es sich transformieren lässt. Für heute, konkrete Erweiterung unserer Übung, nebst Atmung, Achtsamkeit, bitte besinnt euch auf diese fünf Fragen von gestern. Tiefe, Rhythmus, die Spannkraft oder der Tonus dieser Atembewegung, die Glätte oder Rauheit des Atembogens, ja, was ich Textur nenne, und vielleicht als fünfte mögliche Frage nach Qualitäten des Atems, jene des Widerstandes, den diese Atmung zu überwinden hat. Erweiterung für heute: Wenn ihr euch abgelenkt findet, dann konstatiert bitte die Natur dieser Ablenkung. Ist das etwas Angenehmes oder etwas Unangenehmes, was mich ablenkt? Ist es etwas Mentales oder etwas Körperliches? Beispiele dafür: Ihr geht und es taucht ein Gedanke auf. Das ist mental. Das ist nicht ein äußerer Sinnesreiz, sondern er taucht auf aus eurem mentalen Erleben. Die Quelle dieser Ablenkung ist mentaler Art. Jetzt ist es ein angenehmer Gedanke. Ist euch angenehm? Ist dieser Gedanke behaglich? Denkt ihr ihn gerne? Oder ist er unangenehm? Diese beiden Fragen. Und dann zurück zu eurer Übung. Wenn es beim Gehen ist, geht zurück zu den Fußsohlen. Wenn es beim Sitzen ist und ihr macht Körperscanning, dann geht zurück in die Körperempfindung. Wenn ihr Atmungsachtsamkeit macht, geht zurück zum Atmen. Was uns interessiert, ist zum einen die Herkunft dieser Ablenkung, zum anderen die Vedana-Qualität. Erinnert euch gestern Abend, die Qualität der Gefühlstönung, die zweite Satipatthana, angenehm, unangenehm, eine große, große Wirkkraft in diesen beiden Polaritäten drin. Lasst uns also schauen, die Dinge, die uns ablenken von unserer erklärten Übung, sind die angenehmer Natur oder unangenehmer Natur? Die Aufzählung der beiden Fragen ist abschließend. Ich möchte euch ans Herz legen, lasst es bei diesen beiden Fragen bewenden, bevor ihr auf die nächste psychoanalytische Schleife einsteigt und abdriftet. Ja, das ist es. Versucht diese Übung durchzuziehen im Sitzen, im Gehen, zwischendurch. Konstatiert auch Pendelausschläge, in denen euch bewusst wird: Oh, das ist nett. Oh, das ist angenehm. Oh, das ist lustvoll. Oh, das mag ich. Oh, das interessiert mich. Oder das Gegenteil. Nein, danke. Lieber nicht. Nicht jetzt. Geh weg. Ja. Achtet darauf, auf die Ausschläge des Chittas, des Geistes, des Herzgeistes in diese Richtung. Diese Lust, Unlust. Mögen, nicht mögen. Angenehm, nicht angenehm. Diese Bewertung. Achtet darauf, wo die auftaucht heute. Beim Essen, wenn ihr jemanden seht, wenn ihr aus einem Raum in einen anderen geht. Oft ist es so, dass das merklich ist, dass da ein Wohlgefühl oder ein Wehgefühl auftaucht. Einfach nur konstatieren, nichts damit machen, einfach nur zur Kenntnis nehmen. Gut, jetzt bin ich bereit für Fragen.
Wenn von Ablenkung springt, dann fängt Ablenkung an. Ich habe experimentiert. Ich kann dir so stark zuhören, dass ich meinen Atem nicht mehr spüre. Ich kann so stark meinen Atem spüren, dass ich nur noch irgendwelche Töne, Geräusche höre, denen ich nicht folgen kann. Oder es kann beides möglich sein. Wo fängt die Ablenkung an?
Ja, gute Frage. Wenn wir eine Übung definieren, wenn wir sagen, für die nächste Dreiviertelstunde lenken wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Atemempfindungen im Bauchbereich und dann sitzt du da und denkst an Einkaufslisten, dann ist das eine Ablenkung. Wenn du das merkst, denkst du, aha, Ablenkung, Gedanke, zurück, richtig, Atem, da war doch was, Bauch, ich spüre in den Bauch, du gehst zurück. Das ist ein einfacher Prozess. Das wäre eine Ablenkung. Wenn du Mittag isst, dann achte darauf, was du tust. Wenn du dich bei Gedankenketten fühlst, dann merkst du, dass du weggetragen wirst von deiner Tätigkeit. Ja. Deine Aufmerksamkeit, ich möchte euch das ans Herz legen, möglichst bei euren körperlichen Verrichtungen halten. Da sein, wo ihr seid, wenn ihr formelle Meditation macht, macht Atmungsmeditation. Wenn ihr geht, geht.
Ja, ja gestern beim Gehen, die Aufmerksamkeit ist bei den Empfindungen an den Fußsohlen, die Schafe machen konstatiere Ablenkung von außen, ist immer noch eine abgeschwächte Fußsohlenwahrnehmung da. Ist es überhaupt eine Ablenkung? Ist es überhaupt sinnvoll, in der Technik ist schon zu etikettieren, sich schon zurückzuholen? Oder eben will ich eine hundertprozentige Identifikation mit der Fußsohlenwahrnehmung? So dieses.
Also, es ist sinnvoll, den Sammlungsaspekt herauszustreichen. Je mehr du mit deinen Fußsohlen sein kannst, umso besser. Ja. Siehst du, nicht jede Ablenkung ist stark genug, um deine Sati zu durchbrechen. Einige dieser Ablenkungen kannst du einfach konstatieren. Vielen Dank kenne ich, ja, ohne dass ich weggehe. Ein Standbein bleibt hier. Dennoch kannst du konstatieren, das ist ein Reiz, der an mich herantritt, mit einem Appellcharakter, ja, denk über Schafe nach, über Schafswirtschaft, über Schafskäse, über Wolle, über Wollpreise, über Wollpreisentwicklung, ja. Und je nachdem, vielleicht hat das nicht viel Ladung für dich, dann ist das kein Problem, du bleibst bei deiner Fußsohle und das, ja, der Hund kläfft und die Karawane zieht weiter, ja, wie es heißt. Und manchmal hat das Ding mehr Ladung und rüttelt an dir, ja. Ich glaube, was du beschreibst, ist sehr gut. Das wäre gute Praxis nach meinem Dafürhalten. Du konstatierst die Intensität, du konstatierst, dass du den Bezug nicht verloren hast und du gehst zurück zu deinem Hauptobjekt mit der neuerlich gebündelten Kraft. Ich muss mehr dazu sagen später, weil das geht ein Thema auf. Das Verhältnis von Sammlung und Gewahrsein ist noch ungeklärt. Aber mein Gott, ihr wollt viel in diesen 2,5 Tagen.
Alles.
Ja. Gut, noch weitere Fragen? Bitte?
Ich denke immer noch dran rum, wie wahr ist Körpererfahrung? Also wo sind Projektionen, wie komme ich eben auf die Schliche? Also es ist relativ leicht, wenn man das nie wehtut. Da genau reinzugehen und es genau anzugucken. Wenn ich jetzt Bodyscanning mache und gehe in den Bereich der Organe, dann gibt es Organe, von denen ich meine, sie zu spüren. Aber nie ganz sicher ist es so. Ne? Es gibt ja auch Organe, die sich sehr wenig bis gar nicht bemerkbar machen, wie die Milz. Also dahinter steht die Frage, wann erfahre ich den Körper als Körper und wann erfahre ich den psychosomatischen Körper?
Ja, die Frage ist natürlich, was sind deine Alternativen, nicht? Du fragst nach der Wahrheit oder nach der Wirklichkeit deiner Erfahrung. Was sind deine Alternativen?
Es ist mehr die Frage, wie kann ich ein Sensorium entwickeln dafür, wie wahr es ist oder wo ich weitergehen kann oder befreien.
Thank you. Siehst du, der Erkenntnistheoretiker in mir, der würde sich jetzt für das begeistern, was du da anreißt. Der meditative Praktiker, der sagt, geh mit dem, was sich dir anbietet. Ja. Wenn du nicht Seitenstechen hast, dann wirst du deine Milz wahrscheinlich nicht spüren. Nicht als ein diskretes Milzereignis in deinem Körpergewahrsein. Und so geht es mit ein paar anderen Organen auch. Es ist sehr schwierig, eine Leber zu spüren. Ja, die tut erfahrungsgemäß nicht einmal weh, wenn es ihr sehr schlecht geht. Ja. Erst wenn sie irgendwie beginnt, auf Nachbarorgane zu drücken, kriegt man sie mit. Aber du kriegst, sobald du deine Aufmerksamkeit verkörperst, kriegst du eine unnachahmliche Rückmeldung von verkörperter Gegenwart. Die kannst du wahrscheinlich nicht auf einzelne Organe umlegen. Ich jedenfalls, ich kann das selten. Aber da ist eine schwer benennbare, aber klar erfahrbare Präsenz in meinem körperlichen Erleben da. Da ist etwas, was mir von Vitalität spricht, von Sensibilität spricht, von Prozesshaftigkeit. Ja. Da tut sich was. Da bewegt sich was. Und das ist dein Eintrittstor. Ja. Je tiefer deine Sammlung ist, umso mehr wird sich deine Selbstwahrnehmung ändern. Es gibt Stadien, wo die so Alltagswirklichkeitswahrnehmung über den Haufen geworfen wird und du kriegst so komische Symptome, weil du solche Köpfe kriegst oder plötzlich sitzt du irgendwie so versetzt von dir selbst. Das ist meistens, wenn Menschen zunehmend Sammlung kriegen, dann hält ihre Alltagskörperwahrnehmung nicht mehr stand. Ja, und es passieren so fast wie meditative Vergrößerungen von Einzelbereichen, aber die haben noch nicht ganz die richtige Proportion gefunden. Ja. Geh einfach mit dem, was sich für dich anbietet. Da ist in diesem ganzen Prozess ist eine Intelligenz drin, die dir nicht Dinge zumutet, die du nicht verarbeiten kannst. Ja, also das ist das Schöne daran. Sonst würden wir einfach hier sitzen und Psychotropika schlucken. Ich hoffe, ich antworte auf mindestens einen Teil deiner Frage. Ich kann dir das nicht abschließend sagen. Und aus erkenntnistheoretischen Gründen ist es klar, dass meine Selbstwahrnehmung und die Vorstellung, dass ich da irgendwann einen Teil habe in meinem Kopf, in dem es eine klare repräsentative Landkarte gibt für die Organteile in meinem Körper, ist drollig. Ja. Und wie ist es denn mit dem Hirn? Ja? Wo ist denn die Repräsentation für das Hirn? Ist die auch im Hirn? Und schon haben wir einen Regress. Ja. Bitte?
Würdest du denn sagen, dass so im Rahmen von dem NBSR, was wir hier lernen, eigentlich ja dann nur angesagt wäre, Sammlungen zu vermitteln?
Nein. Ich begegne Menschen, ich begegne nicht MBSR-Menschen. Und ich bin interessiert, Menschen grundsätzlich glücklicher werden zu helfen.
Ich habe es so selber gemerkt, wie wichtig es eigentlich immer wieder ist, an diesen Anfang zu gehen und da zu bleiben. Ja, weil ich kenne so eine Sitzmeditationsanleitung auch von der Uli, die fängt an mit Sammlung und geht dann nach 25 Minuten in dieses Gewahrsein von allem.
Ja.
Wo ich auch selber wieder merke, wie mich das überfordert jedes Mal.
Ja, das ist so, vieles am Leben ist überfordert. Das geht mir auch so. Siehst du kannst eigentlich in beiden Richtungen arbeiten. Ja? Meditationstraditionen haben in beiden Richtungen gearbeitet. Die burmesische Tradition beginnt sehr stark mit objektbezogener Achtsamkeit, die sie dann in Sammlung auswachsen lässt. Und diese Sammlung vertieft immer in Bezug zum Objekt. Ja. Andere Traditionen haben gerade diesen Sammlungsaspekt weggelassen und nicht Objekt, sondern Feldgewahrsein geübt. Ja. Wenn du Dzogchen machst, geht es anders zu dort. Dann hast du nicht kleine, diskrete Objekte, in die du dich zu vertiefen suchst, indem du ihnen minutiösere und minutiösere Achtsamkeit zukommen lässt, sondern du öffnest dich und starrst in die Weite des Himmels zum Beispiel.
Ja, aber die Gefahr der Ablenkung ist ja dann viel größer. Ich habe dich jetzt eigentlich schon so verstanden gestern, dass du gesagt hast, es macht so von der Lernlogik eigentlich Sinn, erstmal beim Körper zu bleiben.
Ja, das würde ich immer empfehlen, dass du, solange du nicht eine verkörperte Gegenwart kontinuierlich dir präsent halten kannst, würde ich keine andere Meditationsübung wirklich empfehlen. Ich habe sogar Bedenken. Ja? Wenn ich auf Kursen unterrichte, ich bin interessiert, dass Leute sich spüren. Weil ich weiß, ich kenne natürlich meine Pappenheimer auch ein bisschen. Ich weiß, wer sich angezogen fühlt von meditativer Übung. Und es sind Leute eines, würde sagen, zu 70% einer bestimmten psychologischen Temperamentsneigung. Und einige darunter, die mögen gerade sich lieber nicht spüren. Ja? Die mögen gerade eben, dass sie irgendwo sein, was ihnen gut geht, wo sie sicher sind und wo sie eben nicht überflutet werden von gewaltigen, gefährlichen, intensiven Sachen. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Übung nicht unsere neurotischen Strategien fortsetzen. Also eine verkörperte Achtsamkeit würde ich immer an den Kopf jeglicher Übung stellen. Was du dann machst, siehst du, du kannst versuchen, die Kontinuität von Gewahrsein auszuweiten und die Resilienz dieses Gewahrseins auszuweiten, weil ganz viele Dinge in meinem Leben, die gehen nicht mit Sammlung, die gehen nur mit einem beweglichen, einem mobilen, einem resilienten Gewahrsein. Mit Menschen sein, mit Kindern sein, ein Auto fahren, all das kannst du nicht mit Sammlung allein. Ja, du kannst nicht einfach auf den Zündschlüssel dich konzentrieren und dann drehen, drehen, drehen. Ja, du musst dauernd scannen, du musst eine Vielzahl von Informationen verarbeiten und auf sie einzugehen vermögen. Das ist eine klassische Gewahrseinssache. Andere Dinge verstehst du nicht mit reinem Gewahrsein. Wenn du nie wirklich durch Schmerz durchgebrochen bist, ja, in deiner Praxis, dann wirst du immer glauben, dass Schmerz solide ist und absolut. Und wenn es mehr wehtut, dann wird es schlimmer. Und dass es immer nur mehr wehtun kann. Wenn du nie erlebt hast, dass die fürchterlichsten Schmerzen abbrechen können und du einfach durchsagst und da, wo es glühende, hämmernde, grausige Schmerzlichkeit war, plötzlich bist du im Raum dahinter. Wenn du das nie erlebt hast, dann wirst du immer, wenn Schmerz auftaucht, Angst kriegen. Du wirst immer kuschen davor. Auf irgendeine Weise, indem du aufhörst oder was schluckst oder weggehst oder den Kopf oder den Schwanz einziehst. Das ist eine Sammlungserfahrung und das kriegst du nicht einfach mit Gewahrsein. Beide sind unverzichtbar in der Tradition von Geistesschulung. Im Alltag ist natürlich die Sammlung schwieriger als die Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit ist vielseitiger einsetzbar. In der Erfahrung ist auch so, dass die Achtsamkeit ist das unverzichtbare Vorprodukt von Sammlung. Ja, du kriegst Sammlung nur, wenn es dir möglich ist, kontinuierlich achtsam zu sein. Wenn du mich als einen Meditierenden fragst, dann ist MBS ja nicht sammlungsorientiert. MBSR ist viel mehr gewahrseinsorientiert. Weil Gewahrsein ist auch viel anwendbarer, ist weniger angewiesen auf hochgradig kontrollierte Umstände. Und zugleich könntest du mich des Gegenteils überführen. Du könntest sagen, dass gerade in der Achtsamkeitspraxis eine zunehmende Sammlung stattfindet. Ja. Wo das ist schwer zu sagen. Man kann sagen, weißt du, um 5 Uhr ist es Tag und um 9 Uhr ist es Nacht. Aber wo genau ist es, ist die Grenze. Das ist willkürlich. Irgendwo in diesem Spektrum drin wird es verschieden. Ich hoffe, das spricht wenigstens einen Teil. Bitte?
Ich bin oft völlig fasziniert von Geräuschen. Sagst du mal noch irgendwas über den Umgang mit Geräuschen? Weil Geräusche sind ja etwas, was immer auch passiert. Also ich meine, ich kann bei meinem Körper sein, bei seinen Wahrnehmungen, aber Geräusche offenbart sich mir immer. Ich kann ja die Ohren nicht einfach dicht machen.
Wir haben bestimmte Vorlieben, was unsere Sinnestätigkeit angeht. Einige von uns sind visuell sprechen auf Farben an, andere sprechen mehr auf Strukturen und Konturen an, einige auf Geräusche. Nimm einfach deine Sensibilität einmal zur Kenntnis und schau dir die Veden an, schau dir den Affekt an. Ist das Geräusch angenehm? Ist es unangenehm? Wenn das Geräusch verklingt, kannst du dabei sein, wie es aufhört. Ja. Also, dass du nicht nur das reine Vorhandensein konstatierst, sondern dass du seine Dynamik, sein Aufhören zum Beispiel konstatierst. Kommt darauf an, was du machst. Wenn du beim Essen bist, kannst du dir mehr Raum geben. Wenn du Atmungsachtsamkeit machst, dann würde ich dir vorschlagen, betrachte das Geräusch als Ablenkung. Ja. Ob wir etwas als Ablenkung betrachten oder als legitimen Gegenstand unseres Ergründens, hängt sehr davon ab, was wir gerade entschieden haben zu machen. Ja, wenn wir Sammlungsmeditation machen, dann ist alles außerhalb unserer erklärten Meditationsübung eine Ablenkung. Dieselbe Ablenkung kann kurze Zeit darauf ein legitimer Gegenstand meines Ergründens werden. Wenn meine Schmerzen so stark werden, dass ich nicht bei meinem Atem bleiben kann, dann erkläre ich meinen schmerzlichen Körperteil zum Meditationsobjekt und widme ihm meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja? Das ist ein bisschen situationsabhängig, was Ablenkung ist und was nicht. Oder wie du mit, jetzt in deinem Fall, Geräuschen umgehst.
Ich habe jetzt ein wenig eine begriffliche Verwirrung. Also Sammlung wäre eine Art von konzentrierten Sati.
Ja, so könntest du das sagen.
Eine Untergruppe.
Nein, nein. Sammlung ist eine Gruppe für sich. Das ist die Stille des Geistes. Das ist die Einswerdung des Geistes. Das Wort Konzentration ist schauerlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich an Konzentrieren denke, dann denke ich an Ausbringen, ja, so der Lappen, den man konzentrischen Begegnungen ausringt. Das Pali-Wort dafür ist Ekagata, Einsgerichtetheit, oder Ekodibhava, die Einswerdung des Geistes. Denke an Wasser. Wasser, das du in ein Gefäß füllst und das Wasser, das zusammenläuft. Ja. Egal wie viel oder wie wenig Wasser da drin ist, es sucht immer die Kohärenz. Ja. Deshalb der deutsche Begriff Sammlung ist eine Qualität des Geistes, der an einem Stück ist, der still wird, der zusammenläuft. Das ist eine Geistesqualität. Sati ist ein Vorläufer davon. Du kannst Sammlung nicht unter Sati subsumieren. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber das eine ist eine Voraussetzung für das andere. Geistessammlung ist hochgradig angenehm. Es ist sehr lustvoll. Wir suchen das im Sport, wir suchen das in der Vertiefung in Arbeit, wir suchen das in der Lust selbst, wir suchen das, wo immer du das suchst, wirst du das als angenehm erfahren. Es fühlt sich sehr gut an. Und in Meditation ist es natürlich auch sehr angenehm, wenn sich das einstellt, dann ist es sehr, sehr beseligend, sehr heilend. Es fühlt sich anstrengungslos an, wenn du dort bist. Es stärkt dich, du fühlst dich ausgeruht. Der Körper wird leicht, pulsiert und wird zunehmend stiller. Ja. Unglaubliche Heiterkeit ist da drin, eine große Süße. Und das ist anders als Sati. Sati fühlt sich nicht immer gut an. Ja, die Inhalte deines Erlebens fühlen sich nicht notwendigerweise gut an, wenn du mit ihnen geistesgegenwärtig bist. Sati ist viel alltäglicher als Sammlung.
Wie heißt es Englisch, Sammlung? Gibt es ein englisches Wort?
Ja, du kannst dasselbe schreckliche Wort für Konzentration auf Englisch. Collectedness ist wäre ein Favorit von mir, Calm. Halte dich vielleicht eher an die Schriftsprachen. Ja? Die Analogien sind die, das Einswerden des Geistes, Ekodibhava, oder die Einsgerichtetheit, eine tiefe Stille, eine tiefe innere Meeresruhe.
Ich bin
sehr dankbar für die Differenzierung zwischen Haltung, Perspektive und die Technik, die eigentlich von sich allein keine Wirkung hat, sodass man nicht sozusagen Bodybuilding aus der geistigen Ebene machen kann.
Also das Schauerliche ist, dass man ja kann. Ja,
ja,
das
ist natürlich. Meine Erfahrung und auch Frage an dich, aber die Perspektive wird natürlich durch die Übung dann auch beeinflusst, nicht? Das ist nicht unabhängig. Es braucht die initiale Motivation, aber es ist eine Rückkoppelung da zwischen der Übung und der Perspektive.
Ja, unweigerlich. Und eigentlich bin ich ein schlechter Lehrer. Statt euch diese Dinge zu erzählen, sollte ich euch diese Dinge machen. Ja? Deshalb würde ich vorschlagen, lasst uns aufhören jetzt und ihr geht Gehmeditation machen für 3/4 Stunden. Ja? An Theorie macht es euch beileibe nicht. Gut, dennoch danke für euer kluges Fragen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns 11:15 wieder hier drin treffen zum weiteren Sitzen.